freue mich über jeden, der gekommen ist heute Morgen. Ich rede nämlich über Gottes Zorn. Oh. Und sein Heil. Ah, muss jetzt kommen. Gottes Zorn und Gottes Heil, das vielleicht auch für die Technik, wenn ihr irgendwas überschreiben wollt nachher. Okay. In Jesaja 12 steht ein Psalm. Jesaja 12, die Verse 1 bis 6. Zu der Zeit wirst du singen: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen, schon wieder Wasser. Und ihr werdet singen zu dieser Zeit: Danke dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündet, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Dieser Psalm in Jesaja steht unmittelbar nach der Prophetie des Jesaja, dass Gott sein Volk wieder stärken wird und zusammenführt aus der Zerstreuung. Und wir können das in der Zeitgeschichte auch im Grunde genommen jetzt erleben. Es ist, wie gesagt, ein Psalm, also ein Lied, und es besitzt zwei Strophen. Beide Strophen fangen an: Zu der Zeit wirst du singen. In verschiedenen Übersetzungen anders formuliert, aber im Sinne das Gleiche. Zu der Zeit, also nicht gleich, sondern erst dann, wenn sich die großen Zusagen Gottes erfüllt haben. Dann schauen wir jetzt erstmal die erste Strophe an. Die hat es gleich in sich, da heißt es nämlich zu Beginn: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich. Und ich möchte jetzt nicht gleich weitermachen mit, weil du deinen Zorn nicht mehr hast, weil du vergeben hast und so weiter. Nein, lasst uns erstmal dabei bleiben. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich. Für vieles im Leben können wir zu Recht dankbar sein. Für Entscheidendes im Leben richten wir unsere Dankbarkeit zu Recht auf Gott, für das, was uns geschenkt wurde, für Bewahrung, für neue Lebensmöglichkeiten. Aber darum geht es hier nicht, zumindest nicht gleich. Die Dankbarkeit, um die es hier geht, die hat einen besonderen, einen wirklich zunächst unerhört erscheinenden Grund. Ich danke dir, mein Gott, dass du zornig gewesen bist über mich. Dankbarkeit über den Zorn Gottes, das ist schon ein außergewöhnlicher Grund. Der Satz vom Zorn Gottes steckt voller Widerborstigkeit. Was halten Menschen alles für Auswirkungen des Zornes Gottes? So Misserfolg im Leben, Leiden, Verzicht, Krieg, Hunger, Krankheit, Tod. Auswirkungen des Zornes Gottes, so als habe Gott Lust daran, uns im Leben Hürden aufzubauen. Wir könnten auch ganz fromm sagen, das ist, damit wir geprüft werden und im Glauben wachsen. Würden wir wahrscheinlich leicht sagen können, wenn wir es erleben, ist es vielleicht nicht so leicht. Und Menschen, die ohnehin ihre Probleme mit Gott haben, die fragen dann, wie kann Gott das alles zulassen? All das Leid, den Krieg, den Tod, wir kennen das sicher. Und das ist ja auch verständlich, dass sie so denken, weil eben das Bild von Gott für sie bestenfalls das eines alten Mannes mit weißem Bart ist, der hinter den Wolken thront und im Grunde genommen nichts mit meinem eigenen Leben zu tun hat. So, als Christen könnten wir jetzt natürlich auch ganz fromm formulieren: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, so wie Hiob. Sich Gottes Strafe ganz ergeben. Er ist Gott, er ist allein weise, er macht keine Fehler. Und das ist auch richtig. Und darüber habe ich auch schon öfter gesprochen. Und ich persönlich, ich glaube das auch. Aber ich denke nicht, dass das hier gemeint ist, wenn für den Zorn Gottes gedankt wird. Zorn Gottes. Vom Zorn Gottes hören wir, wenn wir ein Requiem hören beispielsweise. wie das von Mozart oder Verdi oder Fauré, die sind relativ bekannt, da kommt immer Dies Irae vor. Ihr kennt das vielleicht, der Tag des Zorns. Das klingt dann wie ein Tag der Vernichtung und der Rache, wie der Tag der Zerstörung. Aber Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch vernichtet und zerstört wird. Gottes Wille ist erklärt ein ganz anderer. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes eigentlicher Wille. Wenn allerdings Gottes Zorn einmal zerstört hat, und wir kennen das auch aus dem Alten Testament, dann gibt es im Nachhinein auch nichts dankbar zu besingen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und für mich bedeutet dann diese erste Strophe auch etwas anderes. Zorn ist ja eigentlich zunächst erstmal nur ein starker Gefühlsausbruch. Gott hat Gefühle. Na klar, das wissen wir. Wir wissen von Freude, die im Himmel ist, über Menschen, die zu ihm umkehren. Wir wissen von Liebe, die sich darin zeigt, dass er sein Liebstes, seinen Sohn, für mich gegeben hat. Wir wissen von Trauer, die er empfindet über Verlorenes. Wir wissen sogar von Eifersucht. Er will keine anderen Götter neben sich haben. Gefühle Gottes. Auch darin sind wir ihm eigentlich als Menschen ähnlich. Hier geht es also um dieses Gefühl Zorn, das Gott empfindet. Zorn hat Jesus auch empfunden. Wir kennen diese Geschichte vom Anblick der Händler und Geschäftemacher im Tempel, wo er sie dann rausgeschmissen hat. Und natürlich, auch wir Menschen können zornig sein. Wer kennt das nicht von sich? Zorn ist nicht automatisch Sünde, aber Zorn ist gefährlich. Wer zürnt, soll im Zorn nicht sündigen, sagt Gottes Wort. Und wichtig ist mir auch, Zorn ist nicht gleich auch Strafe. Zorn zieht nicht automatisch Rache nach sich oder eben Strafe. Für mich ist Gottes Zorn zunächst ein Aufruf zur Umkehr. Ja klar, wenn Gott zornig wird, müssen wir uns entscheiden. Wenn Gott zornig wird, lautet die Botschaft, es ist höchste Zeit, umzukehren. Und ich glaube, darum geht es auch in diesem Psalm. Da hat jemand begriffen, dass er zu Gott umgekehrt ist, weil er Gottes Zorn über seinen persönlichen Ungehorsam erkannt hat. Ich möchte das an einem Bild deutlich machen. Wenn ein kleines Kind, sagen wir mal so in der Trotzphase, eine Vase kaputt macht und dann die Eltern ihren Zorn nicht zeigen, man könnte auch leichter Ärger sagen, das klingt dann nicht ganz so brutal, aber es geht hier eben um Zorn. Wenn die Eltern dann ihren Zorn nicht zeigen, sondern Ei machen, ja, ihr kennt das, wird das Kind nicht lernen, was richtig und was falsch ist. Wem das zu materiell ist, ich will auch eine eigene Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, an die ich mich noch erinnere, da war ich noch sehr klein, eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt. Ich hatte eine Urgroßmutter, an die ich eigentlich nur diese eine Erinnerung hatte. Das war eine kleine, gebeugte Frau. Und wir Kinder, ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt, wir haben sie gehänselt, weil sie so klein und krumm war. Und da war eine ganze Schar Kinder und haben sich halt lustig gemacht über diese kleine, alte Frau. Und dann haben meine Eltern mir ihren Zorn gezeigt. Ich habe es verstanden. Ich habe mich nie wieder lustig gemacht. Es war in Ordnung. Es ist richtig so. Gott erzieht nicht anti-autoritär. Er ist Autorität. Er definiert Gut und Böse, nicht ich. Erklärterweise will er Herr sein im Leben seiner Geschöpfe und niemand soll Gott sein neben ihm. Und wo wir das nicht akzeptieren, wird er zornig. So steht es zumindest im Alten Testament des Öfteren geschrieben. Vielleicht ist das auch ein Problem von uns Menschen heute, dass wir Gottes Zorn oft gar nicht wahrnehmen. Wenn wir das täten, würden wir möglicherweise anders leben. So wie Kinder sich ja auch im Angesicht ihrer Eltern oft zurückhalten, weil sie sie nicht ärgern wollten. Ihr kennt das vielleicht, wenn ein kleines Kind dabei ist, Mist zu machen, guckt die Mama an und die Mama guckt zurück und in dem Moment weiß das Kind sofort, das lasse ich jetzt besser. Ja? Wenn wir das so könnten im Angesicht Gottes, wäre es vielleicht äußerst hilfreich. Aber wir wissen eben aus der Bibel, was Gott erzürnt. Da ist ungefähr 50 Mal vom Zorn Gottes die Rede in der Bibel und noch 20 Mal vom Grimm Gottes. Das ist auch gar nicht so was anderes. Das ist also, durchaus können wir wissen, was den Zorn Gottes auslöst auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Zorn Gottes. Das ist in Zeiten, wo fast nur noch über Gottes Gnade und seine Liebe gepredigt wird, ungewohnt und gelinde gesagt befremdend. Das passt vielen nicht in ein modernes Gottesbild. Das gefällt wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, sehen wir sehr wohl, dass Gott zornig werden kann über die Schuld von Menschen. Vor Gottes Heiligkeit kann Sünde nun einmal nicht bestehen. Allerdings wird eins für mich aus unserem Psalm heraus deutlich, und ich möchte das ausdrücklich nochmal betonen: Der Zorn Gottes hat nicht das Ziel zu vernichten. Der Zorn Gottes will zur Umkehr rufen. Der Zorn Gottes hat nicht das Ziel zu vernichten. Es ist also ein heilsamer Zorn, der hier besungen wird. Ein Zorn, der zurückruft in ein Leben in Gerechtigkeit und in Liebe. Ein Zorn, der will, dass wir zur Besinnung kommen. Ein Zorn, der so im Letzten eine verkleidete, in eine andere Form gepresste Abbildung von Gottes Liebe ist. Wir sind Gott wichtig. Deshalb ist er zornig. Es ist ihm nicht egal, wie wir zu ihm stehen. So wie es Eltern eben auch wichtig ist, dass ihr Kind Gut und Böses unterscheiden lernt. Wer das verstanden und akzeptiert hat, wird vielleicht den einen oder anderen Vorwurf an Gott, wie kannst du das zulassen, auch selbst unterlassen. Das ist also nach meiner Auffassung der Zorn, der Ausdruck der Liebe Gottes ist, und für den dankt der Sänger in Jesaja 12. Denn der Satz geht ja dann noch weiter. Ich danke dir, Herr, dass du zornig gewesen bist über mich, und dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Du bist zornig gewesen, und ich impliziere jetzt hier, du bist es nicht mehr. Der Zorn aus Liebe wendet sich in Trost. Und dieser Trost Gottes baut wieder auf, was an Beziehungen, an guten Lebensmöglichkeiten in die Brüche gegangen ist. Er heilt, wo Verletzungen das Vertrauen untergraben haben. Er heilt, wo Sünde in mein Leben gekommen ist und Unversöhnlichkeit zwischen Menschen zu dominieren scheint. Da bietet Gott durch seinen guten Heiligen Geist die Möglichkeit zur Reparatur. Dazu ist Gottes Sohn in die Welt gekommen, um den Menschen und um mir beizubringen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Es kann wieder gut werden in der Beziehung zu Gott und auch wieder gut in der Beziehung von Menschen untereinander, weil seine Liebe in uns Liebe untereinander und Hochachtung voreinander schaffen will. Weil Christus dafür gebetet hat, dass seine Jünger eins sein sollen und eben nicht entzweit. Das alles möchte Gott in uns erreichen. Wir haben nicht viele Lieder, die diesen Gedanken aufnehmen. Eins aber kam mir in den Sinn, und das möchte ich jetzt mit euch singen. Aber ihr müsst noch ein bisschen warten, die Predigt ist noch nicht vorbei.
Ach, das ist ja was. Okay.
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein ich mag dich trotzdem Kuss, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist vergeben und verzeihen, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist vergeben und verzeihen. wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie ein Seenotland in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen.
Unser Leben bleibt also nicht stecken im Zorn Gottes. Im Gegenteil, es wird verwandelt. Gott legt neue Lebensmöglichkeiten offen. Der Sänger aus dem Jesaja-Buch spricht jetzt direkt von Gott, nennt ihn meine Stärke, mein Psalm, mein Heil. Das sind durchaus sprechende Bilder. Gott als Psalm, das heißt Gott als Lied, Gott als Melodie meines Lebens. Vielleicht geht's einigen ähnlich wie mir. Manchmal fängt in mir ganz unbewusst, ohne dass ich das will, ein Lied anzusingen. Und ich stimme es dann an für mich selbst und für Gott. Und es trägt mich durch den Tag. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Dinge, die ihr so auf die Art und Weise mit Gott erlebt. Manchmal reißt es mich auch aus trüben Gedanken. Gott, mein Lied. Und ich denke, das hat dann auch damit zu tun, dass Musik die Seele berührt. Sie macht empfindsam für das, was berührt werden soll durch den Geist Gottes in mir. Ich erlebe ihn dann oft, gerade in solchen Liedern, als den lebendigen Gott, den Gott, der existent ist. Und das brauche ich auch. Gott, mein Lied, Gott, mein Heil. Gott macht mich heil, wenn in mir etwas verletzt, krank oder abhängig vom Bösen ist. Und wenn etwas krank bleibt, dann tröstet er und hilft, das zu ertragen. Das ist eine Erfahrung, die sicher auch viele schon gemacht haben. Er verstößt nicht, sondern er breitet die Arme aus, wenn ich zu ihm umkehre. Gott hat diese Liebe gezeigt in seinem Sohn. Und Paulus hat das erlebt. Gott hat nicht alles in ihm geheilt. Aber er war ihm gnädig und hat ihn im Leiden gehalten und das hat ihn wachsen lassen. Da kam dann dieser berühmte Satz, jedenfalls für mich berühmte Satz, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein Satz, der in meinem Leben schon sehr viel bedeutet hat und ja, eigentlich mir auch eine ganze Menge Druck nimmt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du musst nichts unbedingt schaffen. Es ist genug, dass ich dir gnädig bin. Gott, mein Lied, Gott, mein Heil. Und der Psalmdichter bleibt bei dieser Beschreibung eben nicht stehen. Er sucht weiter. Er will erklären, was Gott für ihn ist. Dieser Gott, der auf ihn zornig war und der jetzt ihn tröstet. Er ringt um Bilder, um zu zeigen, was Gott ihm bedeutet. Und Er findet ein schönes Bild. Gott ist ein Brunnen, singt er. Wir haben ganz am Anfang schon so ein Bild vom Brunnen probeweise gesehen und ihr könnt das mal einblenden. Vielleicht kennen es auch einige von der letzten Gemeindefreizeit. Vom Kloster, genau. Auf einer anderen Gemeindefreizeit hatten wir das auch schon mal als Thema. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das Bild vom Schalenbrunnen. Die obere Schale stellt meine persönliche Beziehung zu Gott dar. Und es ist wichtig, dass diese Schale gefüllt wird. Und erst dann, wenn die überläuft, dann sind wir in der Lage, auch an andere weiterzugeben. In die Schale der Beziehung zu anderen Menschen läuft dann das Wasser. Ich brauche Gottes Segen, um selbst zum Segen werden zu können. Im Neuen Testament beschreibt sich ja Jesus selbst als die Quelle. Aus ihm kommt Wasser des Lebens, davon haben wir ja auch schon gesungen. Wasser, das auf ewig den Durst stillt. Und was Wassermangel bewirkt, was es bedeutet, das haben wir vielleicht andeutungsweise in diesem Jahr selbst erlebt. Trockenheit hat unser grünes Deutschland gelbbraun verfärbt. Und es sah weniger nach Leben als nach Tod aus. Und wir haben um Regen gebetet. Ich weiß nicht, das ist mir auch noch nicht so oft passiert in unserem Lande, dass wir um Regen gebetet haben. Und ich erinnere mich, dass wir noch vor kurzem am Fenster standen, meine Frau und ich, Fenster aufgemacht und draußen hat es getratscht. War das schön. Merkwürdige Dinge passieren manchmal. Wir haben fast erstaunt geschaut und waren froh darüber, dass es endlich wieder richtig regnet. Und dabei geht es uns hier im Vergleich zu vielen anderen Regionen auf der Erde noch richtig gut. Dann verstehe ich auch dieses Bild Gott als Brunnen, Gott als Quelle. Gott als Ursprung, aus dem die Lebendigkeit herausquillt. Und jetzt möchte ich das nächste Bild mal sehen. Das ist dann schon ein ganz anderes Bild, hat auch mit Wasser zu tun. Aber das ist für mich Wasser des Lebens, nicht dieses Rieseln aus dem Brunnen, auch wenn das Bild schon okay ist. So stelle ich mir in etwa Wasser des Lebens vor. Nicht rieselnd, nicht plätschernd, sondern rauschend und brausend in Fülle. Ein Bild, das in meinem Kopf gleich einen kleinen Film zum Laufen bringt. Keine Trockenheit in meinem Leben, auch wenn es mal nicht oft regnet. Keine Dürre in den Beziehungen zu anderen Menschen und zu Gott, auch wenn ich mal in einer Krise bin. Und jetzt singen wir nochmal ein Lied zwischen die Predigt und dann kommt der Schluss. Wasser des Lebens.
Wasser des Lebens fließt wie ein Strom vom Himmel her, von Gottes Thron. Es überflutet das dürre Land. Das ist der Segen aus Gottes Hand. So weit, so klar, so tief und so nah. Im Strom der Gnade schwimme ich und deine Liebe fließt durch mich. So weit, so klar, so tief und so nah, so wie ein grenzenloses Meer ist deine Güte um mich her. Nimm meine Hände, nimm meinen Geist, nimm was ich habe, nimm was ich weiß und still die Sehnsucht ganz tief in mir. Denn das, was gut ist, kommt Gott von dir. So weit, so klar, so tief und so nah. Im Strom der Gnade schwimme ich und deine Liebe fließt durch mich. So weit, so klar, so tief und so nah, so wie ein grenzenloser. ist deine Güte um mich her.
So viel zur ersten Strophe dieses Psalms. Jetzt kommen wir zur zweiten Strophe dieses Textes. Das aber nur ganz kurz. In der zweiten Strophe geht es um Dank als Konsequenz des Handelns Gottes an mir. Und Dank, das ist etwas, was Gott von mir möchte. Er fordert es geradezu ein. Wir kennen das vielleicht, Psalm 50,15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder wer Dank opfert, der preist mich. Dank ist sowas Ähnliches wie Zorn, nur in eine andere Richtung. Das ist auch ein ganz starkes Gefühl, das will ich damit sagen. Und starke Gefühle drängen nun mal nach draußen. Im Lied unseres Predigttextes heißt es deshalb, macht kund unter den Völkern sein Tun, macht es kund in allen Landen. Macht es kund in allen Landen. Ich muss gestehen, hier fühle ich mich etwas überfordert. In alle Lande geht mein Dank nicht. Er bleibt so ziemlich in Oberramstadt. Bestenfalls hat das was mit meiner Bereitschaft zu tun, bei Kollekten oder Spendensammlungen mitzutun und manchmal für Probleme in der Welt zu beten. Und dennoch, Dank drängt nach außen. Und das haben wir ja auch in der zweiten Strophe dieses Liedes eben gesungen. Nimm meine Hände, nimm meinen Geist, mach was aus mir. Es geht nicht nur darum, dass ich empfange, sondern dass auch etwas von mir nach außen geht. Menschen, die an Gott glauben und sein Denken und Handeln verstehen, bilden eine Dankgemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Menschen, die auf ihr eigenes Lebensglück reagieren, die es teilen und weitergeben wollen. Und das nicht im Sinne von du musst, also im Sinne einer Pflichtübung, sondern eben weil es aus ihnen herausfließt. Und so hoffe ich, dass unser Psalm aus dem alten Israel mich und euch verändert, wenn wir ihn von Herzen mitbeten können. Dann könnte ein Klagelied zum Danklied werden, weil wir wissen, ich bin mit meiner Not nicht allein. Ich weiß, an wen ich mich wende. Ein Trauerlied könnte zum Danklied werden, weil wir wissen, alle unsere Trauer bleibt aufgehoben in Gott. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hände. Er ist mein Trost. Ein Bittlied könnte zum Danklied werden, weil wir wissen, wir richten unsere Bitten nicht ins Ungefähre. Wir dürfen damit rechnen, dass er uns hört. Gott ist der Allmächtige. Auch und gerade wenn unsere Bitten so zu Langzeitgebeten werden, weil wir den Eindruck haben, Gott hört sie nicht. So wie auch unsere Bitten um Frieden in der Ukraine und der Welt. Und am kürzesten ist wohl der Weg vom Freudenlied zum Danklied, weil wir wissen und erfahren haben, alles Wichtige im Leben kommt uns als Geschenk zu. Friede in Beziehungen mit Menschen und Gott. Liebe und Freundlichkeit, die wir erleben und austeilen. Geborgenheit, Treue, Großzügigkeit, die wir erfahren. Wir müssen es nicht selbst machen. Wir müssen das Gelingen nicht selbst garantieren. Es ist Gott, der dafür Sorge trägt, dass wir nicht zu kurz kommen. Durch die Früchte seines Geistes in uns. Amen. Noch ein Lied. Ein ganz altes.